Hey Leute, heute gedenken wir den 9 Ermordeten des rechten und rassistischen OEZ-Anschlags in München vom 22.07.2016. We will shine for these 9. Armela Segashi,
Sabine S.,
Sevda Da,
Can Leyla,
Selçuk Kılıç,
Roberto Rafael,
Hüseyin Dayıcık,
Diamant Zaberca
und Giuliano Kollmann.
Hülya, Şayka, gelin çaya gelin, buyurun, hadi.
Merhaba, du hörst schon mal ehrlich, einen Podcast von Hülya und Şahika.
Hallo Hülya.
Hallo Şahika.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir, danke. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin mal wieder sehr aufgeregt.
Oh, ich auch.
Warum?
Warum? Wir haben wieder einen Gast.
Yay!
Ja!
Herzlich willkommen, Patricia Kowalska.
Herzlich willkommen.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du da bist. Wir haben heute eine für uns persönlich sehr wichtige Folge, die wir uns vorgenommen haben, weil wir uns, wenn die Folge rauskommt, ist der 21. Juli, vielleicht hört ihr die Folge ja dann auch schon an diesem Tag, sind wir einen Tag vor dem 8. Jahrestag von München OEZ erinnern, dem rechtsextremistischen, rassistischen Anschlag in München am 22. Juli 2016. Und wir haben uns gedacht, das passt zeitlich einfach perfekt, euch nochmal einzunorden, irgendwie auf einen Nenner zu holen und euch alle darauf vorzubereiten, was morgen am 22.07., 8 Jahre nach dem Anschlag in München, alles passieren wird.
Genau, und was noch alles zu tun ist und was alles wichtig ist zu wissen. Deswegen sind wir ganz besonders froh, dass du heute da bist. Wir haben, wie mit jedem Gast, die 5 schnellen Fragen auch für dich vorbereitet, Patricia.
Die haben wir jetzt noch ganz schnell ins Doc kopiert. Wir haben genau. Nicht, ob wir sie machen, aber wir versuchen es mal. Vielleicht müssen wir ein bisschen improvisieren, aber ich glaube, genau. Das kriegst du sehr gut hin.
Genau.
Und ich bin auch aufgeregt.
Sehr schön.
Sehr gut, da sind wir alle 3 aufgeregt.
Genau, und danach werden wir unseren Gast natürlich auch näher kennenlernen. Yes. Also, ich steige ein mit Frage 1.
Bitte.
Trinkst du deinen Chai mit oder ohne Zucker?
Natürlich mit Zucker.
Yay!
Ich erzähle es jedes Mal, aber weil du jetzt vielleicht noch nicht alle Folgen gehört hast, ich war vorher immer so, ich trinke den Chai nicht mit Zucker, ganz ehrlich. Ich bin was Besseres.
Almann.
Ja, ich bin so ein Almann oder ich esse dazu immer so ein süßes Teilchen. Und mittlerweile wirklich rein damit.
Rein mit damit, Zucker. Auf jeden Fall.
By the way, darf ich dir hier schon einen reinmachen?
Sehr gerne.
So ein Löffelchen oder?
1,52. Irgendwie. Ja, mach 2. Auf jeden
schon
Fall 2.
Ja,
ja, nice.
Dankeschön.
Sehr okay, gerne. Wenn der leer geht, Leute, einfach kurzes Handzeichen. Die Kanne steht hinter uns. Wir haben Chai ohne Ende.
Chai
Riebel. Zweite Frage. Okay, wir müssen jetzt improvisieren. Die eigentliche Frage ist Zimit oder Breze? Aber was gibt es in deiner Kultur, in Anführungszeichen, was quasi das Äquivalent zu Breze ist? Und was wäre es zwischen dem...
Oh, Bosch. Ihr fragt mich Sachen. Also, ich würde sagen, dadurch, dass ich halt in Schland aufgewachsen bin, ist die Frage nach Breze oder Simit auch völlig legitim.
Das stimmt.
Und ehrlich gesagt, würde ich beides sagen. Und wenn ich in Polen bin, dann... darf ich einfach meistens das genießen, was mir meine Familie auftischt, ein wunderbares Frühstück. Und ich bin dann nicht so on the run. Aber es gibt einfach auch so unglaublich geile Teigwaren mit Zwetschgen vor allem zum Beispiel. Liebe ich sehr. Oder Mohn. Extrem geil.
Okay.
Das klingt gut. Was genau mit Mohn? Was ist das für ein, sagt das Geheimnis?
Das Geheimnis. ich glaube, es ist halt nicht so eine random Mondschnecke, sondern es ist auch mehr Mond drin. Mhm. So, weißt du, dass du so richtig diesen Geschmack, wenn du auf diese kleinen Körnchen beißt, hast du so, dass das viel intensiver ist.
Ja, das stimmt. Die haben auch so einen richtigen Eigengeschmack eigentlich,
ja,
gell?
Ja.
Okay, sehr cool. Die Frage Nummer 3 ist, Arabesque oder Schlager?
Oh, wow. Schlager auf keinen Fall. Dann auf jeden Fall Arabesque.
Okay, sehr cool, sehr sympathisch.
Dolmisch oder U-Bahn?
Ich bin ein U-Bahn-Girl. Ich bewege mich mit der U-Bahn.
Was ist die Go-To-Linie, die du brauchst in München?
Die U3.
Boah, ja, okay. Hm. Ich bin eher U2-Girl. Okay.
Ich bin auch U2-Girl, ja.
Ich steige da oft um.
Okay.
Ich bin oft bei euch.
träumst du auf Polnisch oder auf Deutsch?
Beides. Beides.
Sehr cool. Ja, das waren unsere...
Hast es überstanden.
Oh. Du hast es geschafft, das waren nur so 5 schnellen Fragen. Falls du nicht mitgezählt
hast. Aber die waren hart. Die waren hart.
Ja, okay. Deine Antworten waren super.
Danke.
Genau, dann sind wir eigentlich, jetzt haben wir ein bisschen was von dir erfahren. Magst du dich nochmal selber vorstellen? Wer bist du, was möchtest du über dich sagen? Was sollen unsere Hörer und Hörerinnen über dich wissen?
Ja, mein Name ist Patricia Kowalska, ihr habt es schon gesagt. Ich bin, ich glaube, ich bin Aktivistin, vielleicht mittlerweile sogar Berufsaktivistin. Genau, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf, dass ich hier sein darf, dass ich heute hier sprechen darf, aber auch, dass ich die Arbeit jetzt so Vollzeit machen kann, weil es einfach mein ganzes Herz erfüllt, mein Sein erfüllt. Und ich bin dankbar, dass ich halt in diesen Umständen, in denen wir leben, das sozusagen trotzdem halt auch davon leben kann und diese Arbeit machen darf. Ja, es ist eigentlich eine Ehre, sage ich immer, mit den Angehörigen und Überlebenden zusammenarbeiten zu dürfen.
Und es ist auch eine Ehre für uns, dass du heute hier bist und dass du diese Arbeit machst, bestimmt auch für die Angehörigen und Hinterbliebenen. Im Vorgespräch hast du mir vorhin erzählt, dass du das ja wirklich, oder ich hatte dich gefragt, machst du das ehrenamtlich? Mhm. Und dann hast du ja gesagt, nee, seit Januar bist du festangestellt in dem Verein, der eben München OEZ erinnern, die Initiative quasi die Trägerschaft davon übernimmt. Und ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Meilenstein zu sehen, dass so eine Arbeit, und du hast ja gesagt, 11 Initiativen werden so finanziert über den Bund, dass das eben möglich ist, dass diese Arbeit nicht nur, so eine wichtige gesellschaftliche Arbeit nicht nur ehrenamtlich erledigt wird, weil es sicherlich auch in vielen Momenten einfach die Ressourcen des Einzelnen sprengt und auch die zeitlichen Kapazitäten, auch mentalen Kapazitäten. Und das war was, das wusste ich jetzt nicht und es hat mich sehr gefreut, muss ich sagen.
Ja, geht mir genauso. Ich glaube, dass leider nicht alle, die uns zuhören, von diesem Anschlag einerseits und von der Initiative auf der anderen Seite Bescheid wissen oder wissen, worum es da genau geht. Über den Anschlag und die Details und warum eben auch die Initiative so ins Leben gerufen werden musste, werden wir gleich noch sprechen. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was die Initiative genau ist und was so eure Hauptarbeit eigentlich ist oder deine Hauptarbeit in dem Fall?
Ja, also auf jeden Fall eure, weil in der INI München OEZ erinnern, sind wir eben ein Zusammenschluss von Angehörigen, Überlebenden und ja, unterstützenden Personen. Und da sind eben ganz viele dabei, die eben super, super viel Zeit und Arbeit reinstecken, auch ehrenamtlich eben weiterhin. Also wir waren bis vor kurzem eben ein aktivistisches Projekt und das ist auch immer noch so. Genau, und vor allem die Angehörigen und Überlebenden tragen das natürlich. Also es sind nicht alle Familien, die vom OEZ-Anschlag betroffen sind, in der Initiative organisiert. Also es sind ja 9 Opferfamilien. Und diverse Überlebende, also es gibt natürlich sehr viele Überlebende oder Menschen, die den Anschlag auch miterlebt haben. Eigentlich, wir merken das, wir haben so einen kleinen Laden am Marienplatz und da haben wir auch so Öffnungszeiten und die Leute kommen immer wieder rein, also wäre die Stadtgesellschaft einfach so. Und irgendwie ist es auch ein bisschen weird, weil sich irgendwie alle betroffen fühlen. Also die kommen rein und erzählen erstmal, also sie oft hören sie gar nicht zu oder fragen, was ist das hier, sondern meistens, oh, gut, dass es das gibt. Ich war am 22. übrigens da und da. Und es gibt so dieses kollektive Trauma und die Leute brechen so aus und man merkt so, sie sprechen eigentlich nicht darüber und sonst ist so diese Stille da und dann wird das kurz dagelassen und dann gibt's meistens aber gar nicht so den Raum, um nochmal zuzuhören. Und wir wollen in der Initiative, und deswegen gibt es die Initiative eigentlich eben, dass die Perspektive der direkt Betroffenen, der Angehörigen und Überlebenden eben gehört wird, gesehen wird, ihre Forderungen und ihren Kampf um die Anerkennung, weil eben München viel zu lange geschwiegen hat und weggeschaut hat.
Wow, auf den Punkt gebracht. Ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass eben jeder, glaube ich, in der Stadt ganz genau weiß, was er an dem Tag um die Zeit gemacht hat. So geht's mir auch. Und trotzdem finde ich es dann aber immer wieder sehr irritierend, dass es dann, also einerseits ist es voll da im kollektiven Gedächtnis, so eben alle wissen, wo sie waren an dem Tag oder was sie getan haben. Und trotzdem ist es aber irgendwie so kaum präsent im Erinnern der Stadt. So, oder im öffentlichen Stadtgeschehen irgendwo. Total. Ja, also auch diesen Laden, den musst du ja kennen. Du musst ja wissen, dass der da ist, oder du läufst halt eben zufällig vorbei. Ja.
Und ich muss auch wirklich sagen, wir können ja gleich nochmal über die Hintergründe sprechen, warum das so ist, dass es als kollektives Trauma in die Stadtgesellschaft eingegangen ist. Aber die Leute nach acht Jahren, vielleicht kommt es langsam so an, das kannst du ja dann später nochmal eine Einschätzung geben, aber auf jeden Fall nicht ein Jahr danach, nicht zwei Jahre danach, nicht drei Jahre danach wirklich mit dem rechten, rechtsextremen, rassistischen Anschlag in Verbindung gebracht wurde. Ich muss auch zugeben, ich bin in München geboren und aufgewachsen. Auch ich könnte jetzt meine Geschichte vom 22.07.2016 darlegen. Ich werde es nicht tun, weil es eben nicht zur Sache tut. Aber ich muss mir da selber an die Nase fassen, obwohl ich eben in dieser Stadt, also obwohl das meine Stadt ist, habe ich auch sehr lange gebraucht, eigentlich bis 2020, traurigerweise nach Hanau, um zu verstehen, das, was 2016 in München passiert ist, das ist in einer Linie, das ist eine Kontinuität und das gehört auch dazu. Genau, magst du einfach noch mal kurz zusammenfassen, was am 22.07.2016 passiert ist und vor allem darauf eingehen, warum wir alle oder große Teile der Münchner Stadtgesellschaft damit eher ihre eigene Betroffenheit in Verbindung bringen, als mit dem, was wirklich passiert ist?
Also am 22. Juli 2016 hat eben ein Rechtsterrorist 9 Menschen umgebracht. Und ich finde es auch wichtig, ihre Namen jetzt auch vielleicht an der Stelle schon unbedingt zu sagen. Amela, Can, Diamant, Giuliano, Hussein, Roberto, Sabine, Selçuk und Sevda. Diese 9 wurden ermordet, sie wurden aus dem Leben gerissen, weil der Täter eben sie in ein klar rechtes, rassistisches Opferbild gesehen hat darin und sie rassifiziert hat, markiert hat und gezielt ausgewählt hat und erschossen hat. Weil er eben einen großen Hass entwickelt hat, genau auf diese Gruppe von Menschen, wenn wir uns anschauen, wer ist wirklich betroffen von dem Anschlag. Also es sind zum einen wirklich alle Leute so aus der Gegend, aus den Vierteln, Hasenbergel, Feldmoching, Mosach. Und der Täter hat genau diese Viertel so im Visier gehabt, weil er gesagt hat, sozusagen, das sind Viertel, wo viele Migrantinnen leben. Und das hat er absolut rassistisch markiert. Und er hat ganz klar davon gesprochen, dass er diese Viertel sozusagen in Anführungsstrichen bereinigen möchte, auslöschen möchte, diese Menschen. Also es gibt eine ganz klare rechte rassistische Ideologie bei dem Täter. Aber trotzdem hat die Polizei wirklich ab in den ersten Stunden, also erst sprechen sie noch von einer Terrorlage damals und dann wird ganz, ganz schnell über Amoklauf gesprochen. Wieso? Ich glaube, ein wichtiger Faktor, der dazu beigetragen hat und wenn man sich damit intensiv auseinandersetzen möchte, kann man auch in den Podcast von der SZ, von Nabila Abdelaziz reinhören. Die hat sich auch damit auseinandergesetzt, nämlich die Polizei hat am Anfang, ist sie von IS ausgegangen, also von islamistischen Terror, weil kurz wenige Tage davor war Nizza, noch kurz davor war in Würzburg der erste Anschlag des IS. Also auch wirklich schreckliche Dinge, die in Europa passiert sind. Und die Polizei hat halt das als Terrorlage im Kopf. Auch, man muss sagen, verständlicherweise. Nur das Problem ist, dass die deutschen Polizeibehörden trotzdem dann nicht eine andere politische Motivation als Gefahr anerkennen oder als relevant ansehen. Und so kommt es dann ab dem Moment, und das war eigentlich super schnell klar, weil der Täter während der Tat schon seinen Hass auf Muslime auch laut ausgesprochen hat, aufgrund dessen war sehr schnell klar, das kann kein islamistischer Anschlag gewesen sein, obwohl sie erstmal danach geguckt haben, denn der Täter hatte selbst eine Migrationsgeschichte, was es eben auch, glaube ich, für viele schwer macht, das einfach so als typische rechte Tat in Deutschland einzukategorisieren. So als ob Menschen mit Migrationsgeschichte nicht selber Rassismus in den Köpfen haben können. Wir sind jede Person von uns, egal ob es eine schwarz positionierte Person ist oder eine weiß positionierte Person, wir sind alle von Rassismus, wir haben alle Rassismus im Kopf, wir sind mit diesem System aufgewachsen und die einen profitieren halt davon, die anderen wenig, also die anderen werden davon unterdrückt. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt überall. Und trotzdem gibt es in Deutschland halt dieses Ding, dass es sozusagen Rassismus in den Ermittlungsbehörden wird sowieso nicht ernst genommen. Trotz der Erfahrung aus dem NSU-Komplex. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu deep werde oder
absolut nicht.
Das okay ist, ne? Und ich denke auch, viele Hörerinnen und Hörer, die euren Podcast hören, werden sich mit dem NSU beschäftigt haben und werden ganz, ganz genau wissen, dass der sogenannte selbstbezeichnete nationalsozialistische Untergrund 13 Jahre in Deutschland touren konnte, rauben, bomben und morden konnte und halt von der Gesellschaft und den Ermittlungsbehörden die Opfer zu den Täter gemacht wurden. Und trotz dieser Erfahrung aus dem NSU-Komplex gehen die Ermittlungsbehörden wieder diesen Weg und sagen, der Täter war eben psychisch krank, der wurde gemobbt, er hatte eine Leidensgeschichte und diese persönlichen Rachegefühle, die sind stärker als die rechten Anleihen, sagen sie, obwohl es ganz klare Beweise gibt, während der Tat Ausrufe. Natürlich hat er auch geschrien, ich wurde gemobbt und aus seiner persönlichen Wut heraus. Nichtsdestotrotz hat der Täter halt auch ganz klar gesagt, er will, hat rassistische Sprache benutzt und gesagt, er will genau diese Menschen töten, die er töten wollte. Und ich glaube aber, dadurch, dass die Polizei das halt dann so entpolitisiert hat, aktiv gegen ihre eigenen Ermittlungen, die haben das alle selber festgestellt, auch in den Ermittlungen, aber sie haben es eben sich entschieden, was es nicht geben darf in Deutschland, gibt es nicht. Rechte Gewalt wurde nicht ernst genommen, Rassismus wird nicht ernst genommen und deswegen nicht erkannt oder verharmlost, weil eigentlich haben sie es ja erkannt, aber sie haben es ganz aktiv verharmlost.
Und halt auch irgendwo versucht, davon abzulenken, oder? Also ich finde das halt so krass. Ich finde, du hast es gerade jetzt beim Zuhören, ist mir das nochmal aufgefallen, wie deutlich eigentlich wird, wie da die Ermittlungsarbeit einfach versucht, wie eigentlich in alle Richtungen ermittelt wird und in diese offensichtliche Richtung halt dann nicht ermittelt wird. Und es war ja beim NSU ja schon auch so, dass es dann hieß, so, da ist man ja davon ausgegangen, so, das muss ja dann irgendwas mit irgendwelchen kriminellen Machenschaften zu tun haben. So, wenn die Opfer irgendwie Türken, Griechen oder Italiener sind, ist ja klar, dann ist irgendwie die Mafia nicht weit weg, so plakativ gesprochen. Und beim OEZ-Anschlag ist ja schon auch immer wieder, und heute noch kriege ich das mit in Diskussionen und Gesprächen, so dieses unter großen Anführungszeichen Kanak und Kanak-Crime. So, es war ja ein Kanake, der quasi andere abgeknallt hat, so ungefähr, weißt du? Ja. Und dann ist so eben, wie du auch sagtest, dann sagen die Leute so, aber wieso, das ist ja dann kein rechter Terror, wenn der quasi selber ja irgendwo einen Migrationshintergrund hat. Aber nein, und genau das fände ich auch nochmal ganz wichtig, wie du es betont hast und unterstrichen hast, ja.
Ja, wenn jemand gesagt, er möchte gezielt, ich sag's jetzt einfach mal, die scheiß Kanaken auslöschen, dann Entschuldigung. Also Der Täter hat sich selbst einen deutschen Namen gegeben, hat sich umbenannt, hat sich als Arier gesehen, hatte am gleichen Tag wie Hitler Geburtstag, hat das abgefeiert, hat Hitler abgefeiert, war krass antisemitisch, so. Er war immer wieder verschwörungsideologisch und gerade in dem letzten Tag, er hat eigentlich super viel Digitalia hinterlassen, der hat aber eben noch kurz vor der Tat alles gelöscht und ein Dokument ganz zentral platziert und da geht's nur noch darum, um diese typischen AfD-Parolen. Er hat auch gesagt, er wollte durch die Tat die AfD pushen. Also hatte ganz klar dieses rechte Weltbild und trotzdem sozusagen sagt der Bayerische Verfassungsschutz 2016 dann, naja, im Vordergrund steht seine Leidensgeschichte. Also das ist das, was ich sagen würde, bei NSU haben sie gesagt, nee, es müssen sozusagen die Ausländer gewesen sein, muss organisierte Kriminalität sein, wegen dem institutionellen Rassismus. Hier haben sie diese Sachen gesehen, und ja, schwarz auf weiß gehabt oder die Ausrufe des Täters und sie haben sie aktiv vernachlässigt. Also sie haben gesagt, nein, nein, das politische ist egal, dieses Rachemotiv ist zentral. Und diese aktive Entpolitisierung, das ist auch, glaube ich, das, was den Angehörigen, was so dieses Misstrauen in die Behörden und alles um die Ermittlungen herum verstärkt hat, weil es irgendwie offensichtlich war. Also zum Beispiel Hassan Leyla, der seinen Sohn Can verloren hat, sagt total oft, hey, eigentlich muss es doch in der ersten Minute klar gewesen sein. Schaut euch mal die Namen der Opfer an. So, das ist nicht ohne Grund.
Und dann, nachdem das eben vom Bayerischen Verfassungsschutz festgelegt wurde, das war ja dann auch 2016, hat es ja wirklich 3 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, und 3 Monate gedauert, bis am Ende das revidiert wurde. Und da haben ja auch eben Leute in München viel dafür gekämpft, da habt ihr dafür gekämpft als Initiative. Ich glaube, da war die Initiative so in der Form vielleicht auch noch nicht gegründet, das kannst du ja auch noch mal drauf eingehen. Und in diesem Zeitraum, in diesen 3 Jahren, ist eben das, was ich vorhin meinte, passiert in der Stadtgesellschaft. Es wurde einfach abgehakt als Amoklauf und deswegen fehlt da auch einfach diese Verbindung und fehlt auch diese Aufklärung. Und so sind einfach viele rausgegangen, inklusive mir. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich da noch erinnerst, so zu der Zeit 16, 17, 18. Wir haben ja uns 2017 beim Impro kennengelernt. 3 Jahre später haben wir den Podcast gestartet. Wir haben uns in der Zeit, ich kann mich erinnern, das war kein Thema zum Beispiel zwischen uns.
Nee, zwischen uns war es kein Thema. Also bei mir war es damals schon, also mir war relativ früh klar, dass das kein klassischer, unter Anführungszeichen, Amoklauf war. Lag aber auch an dem Kontext, in dem ich damals gearbeitet habe. Also ich habe in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet und als das eben passiert ist, war ich gerade auf der Arbeit und es wurde es gab so eine Art Kantinenzelt und da gab es einen Fernseher und da gab es halt, wurde das live übertragen und da ist halt schier die Panik ausgebrochen. Und ich erinnere mich noch ganz genau dran, ganz genau, dass einer der Securities, der war irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwie Nordafrikaner oder so, der hat sich damals hingestellt und hat gesagt, Leute, das ist kein klassischer Amoklauf. So. Krass. Weil er eben direkt damals schon gesagt hat, so, OEZ ist kein Amoklauf, so. Ja. Also für ihn war, der war, glaube ich, selber aus der Gegend. Mhm. Und für ganz viele, die da eben mit der Fluchtgeschichte und teilweise auch eben gerade Leute, die vom IS geflohen waren, und da war ja die Berichterstattung so dieses, muss ein IS-Anschlag sein. Und dann gab es ja auch noch diese Erzählungen von, es seien mehrere Täter irgendwie, genau, in der Stadt, wie dann die Gerüchte auch losgegangen sind. Und wie ja dann auch klar war, dass zum Beispiel Zivilpolizisten als für Täter gehalten wurden. So, wo du dir auch denkst, also dieses Fass will ich gar nicht erst aufmachen, aber wo du dir denkst, ey, wie beschissen kann man Polizeiarbeit machen? So.
Das müssen wir aufmachen, weil die Polizei gerne hat genau für ihre Kommunikationsarbeit dann einen Preis bekommen, einen sogenannten goldenen Apfel. Also die Polizei wurde ausgezeichnet vom Bundesverband der deutschen Pressesprecher, glaube ich. Oh Mann. Genau, und das ist so krass. Also wir müssen auch darüber sprechen, aber ich wollte vor allem auf das,
Gerne.
Okay, was du gesagt hast. Es ist wirklich, die Initiative gab es nicht. Wir haben uns erst 2022 gegründet. Und es waren die Angehörigen, die darum gekämpft haben, um die Anerkennung des Motivs. Weil wie du gesagt hast auch, Hülya, also die betroffenen Communities, die direkt betroffen haben, ist sofort gecheckt. Wir haben es in den Aktenvermerken, ein Onkel von Roberto sagt, hey, zu den Cops, sie informieren die Öffentlichkeit hier falsch, das war kein Amoklauf, das war Terror. Alexander Diepold, ein wichtiger Sprecher aus der Münchner Sinti-Community, hat gesagt, ich wusste schon wenige Stunden nach der Tat, dass es ein rechter Terror war, weil eben Giuliano Kollmann und Roberto Raphael betroffen waren, also ermordet wurden. Und das sind Giuliano war ein Sinto, Roberto war Rom. Also den Communities, den direkt Betroffenen, auch Hassan Leila habe ich ja gerade zitiert, denen war das komplett klar. Aber wieder die deutschen Ermittlungsbehörden, die sozusagen diesem Narrativ verfallen, oder nicht verfallen, sondern die ganz aktiv
gepusht haben,
dieses Narrativ gepusht haben, politisch sich sozusagen positioniert haben, gesagt haben, nein, der leidende, psychisch kranke Einzeltäter, der aus seiner persönlichen Kränkung hier mordet, das ist das Motiv, das ist Amok, wir müssen uns nicht damit beschäftigen, man hat es nicht in der Hand, die Stadt, die Gesellschaft ist nicht verantwortlich, so ungefähr. Und es waren dann eben die Angehörigen, Überlebenden, es waren die Opferberatungsstelle Before, es waren Akteure in der Stadtgesellschaft wie der jüdische Stadtrat Marian Offmann, die sich eingesetzt haben, oder auch eben der genannte Alexander Diepold, die sich eingesetzt haben an der Seite der Angehörigen Überlebenden, die Fachstelle für Demokratie, die schon ein Jahr nach der Tat, nämlich im August 2017, drei wissenschaftliche Gutachter beauftragt haben. Und alle drei dieser Gutachter, Rechtsextremismusforscher, Bekannte, zum Beispiel auch Dr. Matthias Quent aus Jena, haben festgestellt, der Anschlag am OEZ war rechter Terror. Und trotzdem hat es dann das bayerische LKA nochmal 3 Jahre und 3 Monate gebraucht, nachzuziehen und sozusagen sich nochmal neu zu positionieren und dem zuzustimmen. Und dann wurde der OEZ-Anschlag eben vom bayerischen LKA nochmal nachträglich als politische Kriminalität rechts, Hasskriminalität eingestuft. Ja.
Wann ist das dann genau passiert? Also in welchem Jahr wurde das dann revidiert oder neu eingetragen, eingestuft?
2019. Herbst 2019, Oktober. Mhm. Genau.
Und trotzdem gibt es eben Leute wie den Hermann, die immer noch an dieser Amok-Erzählung festhalten. Und ich glaube, als wir telefoniert haben vor der Aufnahme, habe ich es dir auch schon erzählt, ich habe einen Podcast gehört. Ich meine, es war auch ein SZ-Podcast, wo es um den Amoklauf ging in Erfurt. Auch ein ganz spannender Podcast, aber da geht es dann um die Geschichte der Amokläufe in Deutschland, und da wird da OEZ mitgenannt. Mhm. So, was mir super negativ aufgestoßen ist, weil ich mir gedacht habe, nee, so gerade auch so große Redaktionen oder so Zeitungen oder wie sagt man, Medienhäuser, haben, finde ich, auch noch mal mehr die Pflicht, da auch sauberer zu arbeiten. Aber eben, es wird ja auch von politischer Seite nach wie vor nicht konsequent als Terror bezeichnet.
Unbedingt. Und das ist ein Riesenproblem, weil bei eben, wie wir es gemerkt haben, was du erzählt hast, ne, in den betroffenen Communities kommt es an und dann werden nicht die richtigen politischen Maßnahmen getroffen. Aber man könnte sogar sagen, na gut, abseits davon, ob wir uns streiten, wie das benannt wird, ob es jetzt Amoklauf heißt oder nicht, wieso setzen wir uns denn nicht mit dem, was hinter der Tat eben steht, ne, diesem Rassismus und diesem Hass, wieso in Deutschland, aber auch international junge Männer immer wieder zur Waffe greifen, Selbstjustiz üben, wieso reden wir nicht über diese gekränkten Männlichkeiten, über diese Ideologien, diesen Hass, der dazu führt, der die dazu befähigt, der denen Auftrag gibt, also was man zum Beispiel dazu sagen kann, in dem Fall eigentlich München hat wirklich, ist der Beginn von der Art von rechten Terror, die wir jetzt seit einem eben Jahrzehnt erleben. Es ist eben diese Art von virtueller Vernetzung, die extrem wichtig ist. Der Täter von München hat den 22.07.2016 nicht ohne Grund genommen. Er hat dieselbe Tatzeit, denselben Tattag, dieselbe Waffe wie der Attentäter von Oslo und Utøya in Norwegen ausgewählt, denn dieser Attentäter in Norwegen ist eine der wichtigsten Bezugspunkte im aktuellen Rechtsterrorismus. Er hat dort in Utøya, es war wie so ein Jugendcamp von quasi der Schwesterpartei von der SPD, dort eben 69 Kinder und Jugendliche ermordet. Und vorher in Oslo noch einen Bombenanschlag mit einer Autobombe verübt. Und insgesamt hat er 77 Menschen getötet. Und dieser Anschlag war nicht nur für den Täter in München ein wichtiger Bezugspunkt. 2011 ist der Anschlag passiert. Also er hat dann am 5. Jahrestag quasi in München gemordet. Sondern auch insgesamt, wenn wir uns die späteren Taten angucken, also auch sei es Kassel, sei es Halle, Hanau, also so rechtsterroristische Anschläge haben das immer an sich, dass sie eine Botschaftstat sind, die von sowohl den Betroffenen verstanden wird, als auch von denen, die Täter sozusagen, die sich davon angesprochen fühlen. Und das wurde genauso aufgefasst. Die Nazis hatten kein Problem, ihn als einen der ihren zu erkennen. Der wurde als Non-White Hero gefeiert.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gell? Das ist so krass. Und deswegen nennen wir auch hier den Namen nicht von den Attentätern oder die Namen der Attentäter nicht, weil sie eben in gewissen Kreisen auch einen Heldenstatus genießen, was
beziehungsweise auch mit terroristischen Taten eben auch einen Heldenstatus erzielen wollen, gezielt auch gefeiert werden wollen. Das war ja auch eine Entscheidung im Terror am OEZ-Podcast von der SZ, auf den wir uns vorhin auch bezogen haben, wo eben auch entschieden wurde, dass der Tätername zum Beispiel immer ausgepiept wird, wenn ihn in Interviews Leute dann doch nennen sollten.
Ja. Genau, und du hast gerade Botschaftstat genannt, das fand ich ganz wichtig. Es ist ja häufig eben so, dass gerade diejenigen, die laut sind, also nehmen wir jetzt die AfD oder irgendwelche anderen Vertreter von rechtsradikalen oder rechtsaußenstehenden Organisationen oder Medien und so weiter, das sind ja diejenigen, die, wenn man bei der Metapher bleiben will, laut bellen und nicht beißen. Also man sagt ja immer, bellende Hunde beißen nicht. Mhm. Und das sind immer die, die dann eben am lautesten bellen. Und dann gibt es aber die, die nicht bellen oder die nicht in der Öffentlichkeit bellen, sondern in irgendwelchen komischen Internetforen, die dann eben Botschaftstaten verüben. Die sagen, okay, hier, der sagt, also Politiker XY, den ich gut finde, sagt, wir müssen jetzt zur Waffe greifen, wir müssen unser Land verteidigen, was auch immer. Und dann sind es eben genau solche Täter, das ist ja häufig auch ein Muster, die dann eben sagen, okay, ich muss das jetzt tun. Und dahinter dann eben auch irgendwo eine Art von verquerem Freiheitskampf oder was auch immer sehen. Ja. Und kurz zum Attentäter von Utøya. Bei dem wurde ja auch ganz lange behauptet, er hätte ja irgendeine Form von psychischer Störung, weil sonst könne ja ein Mensch nicht in der Lage sein, irgendwie 70 Kinder umzubringen. Hat er nicht. So, da weiß man ja auch heute, dass dieser Attentäter aus voller Überzeugung gehandelt hat. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und selbst wenn, wie viele Menschen wurden gemobbt, wie ich wurde auch in meiner Kindheit rassistisch gemobbt und trotzdem bin ich nicht aufgestanden, habe Leute ermordet, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Der Täter hatte psychische Probleme in München, das ist klar. Nichtsdestotrotz, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft haben psychische Probleme, auch sehr ähnliche Diagnosen wie der Täter. Und trotzdem stehen wir nicht auf und ermorden Menschen. Also es kann einfach, es ist eine falsche Analyse zu sagen und sich dahinter zu verstecken. Nein, wir müssen eben darauf schauen. Und man denkt, der Täter war leise, aber er hat so laut gebellt. Wir werden vielleicht ja auch gleich auf den 8. Jahrestag zu sprechen kommen. Wir haben wir machen eine Kulturveranstaltung, da wird es eine szenische Lesung geben, wo wir uns genau damit auch beschäftigen, mit diesen Fragen, die wir jetzt schon thematisiert haben und darüber auch sprechen, wie oft die Gesellschaft eigentlich auch weggehört hat, aktiv, also sowohl in der Therapie, in der Schule, Fahrschule, zu Hause, man kann es sich nicht vorstellen, er hat eigentlich die ganze Zeit angekündigt, dass er Menschen ermorden wird und die ganze Zeit seinen Hass thematisiert und er wurde einfach nicht ernst genommen. Es wurde beschwichtigt, es wurde gesagt, ja, der spielt halt viele Ego-Shooter-Spiele, der wurde halt gemobbt, sozusagen
Der Arme. Das ist ja halt ein Spinner, so wie man ja auch über viele Neonazis dann immer wieder dazu neigt zu sagen, so, es sind halt irgendwelche Spinner, so. Jetzt hat man gesehen, was wozu Spinner in der Lage sind, wenn man sich die aktuellen Wahlergebnisse auch anguckt. Ja.
Genau. Und wir müssen es einfach ernst nehmen. Und ich glaube, das muss sich endlich ändern bei uns in der Gesellschaft, weißt du, direkt im Umfeld. Egal, wo wir sind, auf Arbeit, auf Schule, in der U-Bahn, wenn wir so, also nehmt das ernst und das ist gefährlich. Diese Sprüche sind gefährlich und von diesem Spruch aus ist es nur ein Schritt zur Tat und der Täter hat eben sehr lange sich bemüht, diese Tat auszuführen. Der hat sich über ein Jahr darauf intensiv vorbereitet, die Waffe, dass er unbedingt diese Glock 17, die gleiche Tatwaffe wie ein Utoya eben hat und so weiter. Also der hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat es eigentlich permanent angekündigt. Also wenn wir da einfach sensibler wären als Gesellschaft und stärker intervenieren würden, ich glaube, das ist extrem wichtig. Das ist eine Lehre aus dem OEZ-Anschlag, die wir ziehen müssen.
Da gibt es ja auch Anlaufstellen, oder, wenn ich mich nicht irre, wo man sich auch hinwenden kann, wenn man Verdacht hat und sagt, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, wo man sich eben auch anonym teilweise beraten lassen kann. Das Absolut. Können wir auch noch mal in die Shownotes packen für alle. Du hast gerade die Veranstaltungen genannt rund um den Jahrestag. Es ist ja ganz konkret am 20.07. die Veranstaltung We Will Shine 49 im Import-Export, wo ja auch verschiedene Künstler und Künstlerinnen auftreten werden. Unter anderem kommt Upsilon, haben wir gelesen.
Yes.
Yeah. Und es wird ja auch eine szenische Lesung geben. Magst du ein bisschen dazu erzählen, was da ja, was passiert an dem Tag und was erwartet die Menschen dort?
Absolut, sehr gerne. We will shine for these nine ist auch ein Spruch, den sich so Jugendliche sozusagen von Sibelabla, einer Angehörigen, auch überlegt haben. Und es ist ein sehr schöner Spruch, weil er eben auch das ausdrückt, was wir dieses Jahr machen wollen. Also der Jahrestag fällt auf Montag dieses Jahr und deswegen haben wir uns auch überlegt, eben wir wollen möglichst vielen Leuten den Raum bieten, dazu zu kommen.
Ich kann es weiter erzählen. Es wird hier Chai nachgeschenkt.
Okay.
Sorry, ich wollte ganz unauffällig sein, aber es ist mega auffällig.
Und Patricia ist so, hä, wieso steht sie jetzt auf und geht? Ich erzähle doch gerade was.
Vor nicht auf? Nein, okay. Also genau, es soll... wir wollen uns dieses Jahr auch diese Zeit nehmen, den Raum nehmen. Die letzten zwei Jahre, seit es die INI eben gibt, ging es auch viel darum, erstmal nur immer allen zu sagen, hey, der OEZ war rechter Terror, also so wirklich oberflächlich irgendwo auch zu bleiben. Und dieses Jahr wollen wir uns mehr Zeit und Raum nehmen. Und die letzten Jahre haben wir immer Demos gemacht, also am 22. selbst. Und es gab nämlich viel zu kritisieren und die Stadt musste wachgerüttelt werden, bundesweit. Also die erste sechste Jahrestag, den wir gemeinsam gemacht haben, mussten wir bundesweit mobilisieren. Erstmal das ganz Deutschland wachrütteln, wie es die Angehörigen sagen. Die sind selber durch ganz Deutschland getourt und haben informiert und aufgeklärt und die Leute eigentlich gebeten, hey, zeigt mal Solidarität. Und dann beim siebten Jahrestag haben wir uns auf Mosach konzentriert, da auch, hey, dieses Viertel darf nicht vergessen werden, dieses Viertel darf nicht vergessen. Dort ist der Anschlag passiert. Der Täter hat sich sehr auf dieses Viertel fokussiert. Wir müssen uns erinnern und dann... jetzt wollen wir uns eben diesen Raum nehmen, auch mehr an die Neuen, so ein bisschen sich Zeit zu nehmen, so ein Licht auf die zu scheinen. Es wird auch eine Publikation geben, sorry, bevor ich jetzt auf die Lesung eingehe, nochmal eine andere Publikation oder ein anderes Thema, nämlich zusammen mit dem NS-Doku-Zentrum. Am 6. Jahrestag sind die Angehörigen wir noch mit einer Demo davor gezogen, haben kritisiert, wieso beschäftigt ihr euch nicht mit dem OEZ-Anschlag? Nach 45 hat es nicht aufgehört.
Als Ergänzung, dass das quasi nicht im NS-Doku-Zentrum als eigene Ausstellung quasi drin ist, oder? Das war ja der Kritikpunkt quasi.
Ja, ja. Dass es nicht erwähnt, dass es keine Erwähnung ja. findet und so weiter. Und ich glaube, diese Kritik wurde jetzt gehört von verschiedenen Leuten, also manche immer noch nicht, aber das NS-Doku-Zentrum hat jetzt eben eine Publikation mit uns als INI erarbeitet, wo eben die neuen Familien, insofern sie wollen, in Worten oder in Stille über die neuen Ermordeten erzählen. Also es gibt so schöne Texte. Bitte lest es euch Stark. Durch. Ihr werdet eben die Geschichten von den neuen hören, sie kennenlernen durch die Augen ihrer Familienangehörigen. Die engsten Familienangehörigen haben Texte geschrieben. Zum Beispiel Hajidah hat für seine Ehefrau Sevda ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Viele sagen auch immer nur, denken an Kinder oder Jugendliche beim OEZ, aber es war eben auch Hajis Frau, also Sevda, eine Mutter von zwei Kindern, die ermordet wurde. Und Sevda darf auch nicht vergessen werden. Und ihr werdet Sevda dort kennenlernen durch das Gedicht von Hadje. Und auch von den anderen gibt es unglaublich berührende Texte. Und ich bitte euch allen, guckt euch das an. Wir werden das auch online veröffentlichen. Tell their stories. Also wir wollen einen Schritt weiter gehen. Nicht nur say their names, sagt ihre Namen, sondern auch eben erzählt die Geschichten. Und deswegen nehmen wir uns die Zeit und sind eben im Impex am Samstag. Und wir beginnen mit der szenischen Lesung. Also das Programm beginnt damit und in der szenischen Lesung, also ich habe eigentlich sehr viel schon jetzt vorher von den Punkten schon eingebracht. Also wir werden genau diese Punkte nochmal mit direkten Zitaten aus den Akten versus diese Zeugenberichte von den Angehörigen direkte Zitate so gegenüberstellen. Also zum Beispiel, wie wurden die Angehörigen behandelt in der Tatnacht versus goldener Apfelpreis für Polizeiarbeit. Ja. Es wird krass. Genau, also wir werden da eben nochmal so einen Fokus setzen, ein bisschen tiefer gehen als der OEZ war rechter Terror und ihr werdet hören und danach hoffentlich auch alle verstehen, dass der OEZ ein stark rechter Terror war. Genau, das ist der erste Programmpunkt. Danach könnt ihr auch den Angehörigen selbst mal zuhören, nicht nur den Angehörigen vom OEZ, sondern wir haben uns auch aus unserem bundesweiten Netzwerk Menschen dazugeholt. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass sich halt Angehörige, Überlebende nun seit einigen Jahren wirklich gezielt politisch organisieren und vernetzen, zusammenschließen. Also auch, das ist auch ganz wichtig, weil sie sich sehr viel Kraft gegenseitig geben und die ganze Zeit diese roten Fäden oder diese Wiederholung von institutionellen Rassismus, gesellschaftlichen Umgang oder medialen Umgang von bei rechten Terrortaten sozusagen, das wird durchbrochen. Da haben wir Leute, die in den 70er Jahren, wo niemand von diesen Anschlägen weiß, die da dabei sind und jetzt anfangen zu sprechen in der Öffentlichkeit und sich zusammenschließen. Genau, und wen wir eingeladen haben, sind auch Leute, die vielleicht schon bekannt sind einigen Zuhörern. Also zum Beispiel Said Idris Hashimi. Er hat den Anschlag in Hanau überlebt und seinen Bruder Said Nessa verloren. Es wird auch da sein Talia Feldman, eine Künstlerin, eine Aktivistin, und sie ist auch Überlebende des antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Anschlags in Halle und Widersdorf, der eben am 9. Oktober stattgefunden hat, 2019. Das war ja einer der höchsten jüdischen Feiertage, Yom Kippur, und sie wird eben auch sprechen, zusammen noch mit Mamadou Saliou Diallo. Er ist der Bruder von Uri Diallo, und Uri Diallo wurde eben 2005 ermordet in Dessau von Polizisten. Und Mamadou Saliou berichtet eben auch dann aus seiner Perspektive, oder alle werden berichten, was ist die Bedeutung von Unterstützung und Kontinuität in der Arbeit. Genau, und am Ende, nach diesen krassen, krassen Punkten, wollen wir auch ein bisschen atmen und die Neuen auch feiern. Das waren so schöne Menschen und wir wollen zusammen tanzen und zuhören, wie Absilon performt, wie Zelal Kapcik performt mit türkischen Liedern, die sich die Familien gewünscht haben zum Teil. Und was auch ganz krass ist, am Ende wird auch aus der Münchner coolen, sozusagen rassismuskritischen Rap-Szene wird Wasim performen mit seinem Projekt Word Up, wo eben junge Künstlerinnen, Künstler rappen werden und ein Lied geschrieben haben, zusammen mit den Angehörigen über den OEZ-Anschlag. Und es ist auch ein Cousin von einem Ermordeten dabei, nämlich der Cousin von Selçuk.
Wow, Kılıç. Krass. Ja. Krass, krass, krass. Starkes, ja, Programm. Shoutout an Wasim an der Stelle auch. Wasim ist ja auch sehr aktiv und aktiviert auch wirklich sehr viele Leute. Es klingt wirklich toll. Ein ganz tolles Programm, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja. Und eben auch krass so mit dieser Balance. Eben einerseits zusammen trauern, gedenken, aber dann auch nicht vergessen, dass es eben Menschen waren, die auch schöne Interessen und Hobbys und alles Mögliche hatten, ja.
Dass es Individuen waren, und ich finde das, ich bin mir sicher, dass euch das gelingen wird nächste Woche. Also wir nehmen eine Woche vorher auf, deswegen in der Zukunft gesprochen. Aber dass man jetzt einfach auch diese Menschen, nicht nur ihre Namen, sondern auch wer steckt dahinter. Das sind Menschen gewesen, das sind Jugendliche gewesen oder eben eine erwachsene Person wie Selda, die ein Leben hatten, ja, die eben, wie du es gesagt hast, Julia, Interessen hatten, Hobbys, die, keine Ahnung, gesungen haben, sich mit Freunden getroffen haben, einfach das Leben genießen wollten, genau, und an der Schwelle zum Erwachsenenwerden quasi teilweise standen oder eben schon waren mit 18 oder 20 Jahren, dass man, ich glaube, das fällt einem auch leichter, auch wirklich sich das einzuprägen und sich das Ausmaß dieses Terrors nochmal vor Augen zu führen, wenn das nicht nur Zahlen sind, sondern wenn das wirklich Individuen, Persönlichkeiten sind. Ich will auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, zu dem Musik-Acts dann, dass es türkische Lieder sind, die sich die Angehörigen auch gewünscht haben, unter anderem. Das war ja auch ein großes Problem, dass die Angehörigen und Hinterbliebenen oft übergangen wurden, auch bei den gerade ersten Jahrestagen nach 2016 und selber eigentlich keine, wie sagt man, nicht empowered wurden oder kein Empowerment erfahren haben zu sagen, hey, wir wollen das so und so gestalten, wir wollen so und so gedenken an unsere, an die Opfer, an unsere Kinder, an unsere Ehefrau und so weiter. Wie hat sich das gewandelt von 2016 bis jetzt, dass ihr eben seit 2 Jahren selber Forderungen stellen könnt oder eben vor allem die Angehörigen, dass ihr in einem Demozug vorm NS-Doku-Zentrum steht und wirklich lautstark das sagt, was ihr wollt, beziehungsweise dass die Angehörigen wollen. Genau, vielleicht kannst du da nochmal auf diese Entwicklung eingehen.
Ja, also es gab Angehörige, die von Stunde 1 oder eigentlich alle waren ja auch selber teilweise dann bei der juristischen Aufarbeitung, die es gab. Also der Waffenhändler wurde ja, der dem Täter die Waffe geliefert hat, der selber auch Neonazi war und übelst rassistisch, wo man sich auch bis heute die Frage stellen muss, ob er nicht doch mehr wusste, als er natürlich vor Gericht gesagt hat. Da schon haben sich die Angehörigen ja sehr aktiv in die Nebenklage eingebracht und versucht immer wieder da auch in der Öffentlichkeit zu sprechen und ihre Forderung darzustellen, auch gegenüber der Stadt. Aber es wurde einfach nicht gehört und sie wurden auch gespalten. Sie waren nicht zusammen. Sie haben lange gefordert, einen gemeinsamen Raum zu bekommen und sich zu treffen. Also schon damals, auch bevor es diese Vorbilder gab, sozusagen war das der Wunsch, sich auszutauschen, kennenzulernen. Die kannten sich ja auch die meisten überhaupt nicht untereinander. Ja, sie wollten sich vernetzen und es gab aber nicht die notwendigen Ressourcen, nicht die Unterstützung einfach. Also Sibelabla erzählt auch immer, wie sie nach einem Raum gesucht hat, einfach keinen gefunden hat und solche Themen. Also es gab einfach nicht die Unterstützung, die diese Familien gebraucht haben, um sich zu organisieren. Und dann eben 2022 haben wir schon lange vorher eigentlich angefangen mit der Vorbereitung, mit dem NSU, Tribunal NSU-Komplex auflösen. Das gab es in mehreren Städten, das war auch eine Konsequenz, eine Lehre aus dem NSU-Komplex zu sagen, wir dürfen die Angehörigen, Überlebenden, die Betroffenen nie wieder nicht hören. Wir müssen zuhören und wir haben es nicht getan, auch als Antirassistinnen, als Antifaschistinnen haben wir das verkackt. Sorry, mir fällt kein anderes Wort ein an der Stelle. Wir haben es einfach nicht hinbekommen. Im Gegenteil, wir sind auch diesen rassistischen Erzählungen der Cops und der Medien auf den Leim gegangen. Und diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Und absurderweise haben wir es beim OEZ-Anschlag trotzdem auch alle wieder gemacht. Und damals war uns aber klar, wenn wir dieses Tribunal nach Bayern bringen, das haben wir in Nürnberg gemacht, müssen wir den krasse Geschichte des bayerischen Rechtsterrorismus, die Kontinuitäten bearbeiten und müssen vor allem die Leute vom OEZ ansprechen. Und so hat sich das dann Schritt für Schritt entwickelt, dass wir erst 1-2 Familien kennengelernt haben und dann Schritt für Schritt auch andere Familien. Also genau, wir haben eigentlich 7 der Familien so, manche über Ecken, manche eben ganz auf dem direkten Wege. Also 5 Familien sind sehr aktiv in der Initiative. Wir haben sehr guten Kontakt oder sind jeden Tag quasi oder immer, wenn wir was machen, wir treffen uns einfach ganz normal. Jede, jetzt gerade gefühlt jede Woche, sonst jede zwei Wochen treffen uns und reden und besprechen wirklich gemeinsam mit Angehörigen, Überlebende, Aktivistinnen, die sich einfach einbringen wollen und besprechen, was wir machen, wie können wir die Forderung XY erreichen. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
Nee, du hast es, finde ich, eigentlich ganz gut.
Total, ja. Meine Frage war ja, wie hat sich das entwickelt? Und genau. Das hast du sehr schön dargestellt, ja, genau. Dargelegt. Ja,
so, da kommen wir eigentlich auch schon zu der Frage, vielleicht auch so ein bisschen zu der großen Abschlussfrage, was wichtig ist für die Zukunft. Also was ist so der Wunsch der Angehörigen? Was muss noch gemacht werden? Was ist noch wichtig zu betonen? Also es gibt ja auch noch diesen offiziellen Jahrestag am 22. Genau, und was ist so die Botschaft? Was kann jeder Einzelne tun? Was muss noch passieren oder was wird noch passieren?
Ja, danke, Julia. Genau das wollte ich jetzt noch sagen. Nummer eins, bitte kommt am Montag, den 22.07., um 17 Uhr ans Denkmal am OEZ. Da wird die Gedenkveranstaltung stattfinden, wie jedes Jahr zur Tatzeit. Also das haben die Angehörigen sich erkämpft. Früher hat die Stadt München und Politiker einfach kurz vorher am Vormittag was gemacht, ihre Grenze abgelegt, die Angehörigen nicht gefragt, die selber zum Teil trauernd an den Gräbern standen. Und die Angehörigen haben dann durchgesetzt, dass es eben zur Tatzeit erinnert wird, dass die Hanauer Straße, wo das ja passiert ist, abgesperrt wird und dort eben erinnert wird. Und ich bitte euch alle im Namen der Angehörigen und Überlebenden, kommt, zeigt eure Solidarität. Es ist ihnen unfassbar wichtig, dass ihr da seid, jeder Einzelne, jede Einzelne von euch. Die letzten Jahre waren sie sehr alleine. Wenn überhaupt an den Jahrestagen. Manchmal der zweite, dritte, vierte Jahrestag waren nur 50, 60 Leute. Und es ist wirklich beschämend. Und deswegen müssen wir, auch wenn es irgendwie auch wehtut, ja, zuzugeben, wir waren nicht da für euch, müssen wir jetzt da sein. Und glaubt mir, die Angehörigen werden euch mit offenen Armen begrüßen. Und ich bitte auch darum, sozusagen, natürlich nicht jetzt am Jahrestag, dass alle die Angehörigen ansprechen, aber ich meine, sonst, also es geht nicht nur um den Jahrestag, die Initiative arbeitet jeden Tag 365 Tage im Jahr durch, weil dieser Anschlag, weil die Neuen jeden Tag fehlen. Und für die Angehörigen ist es eine Beschäftigung von jedem Tag. Und ihr könnt auch da auf die Angehörigen Überlebenden zugehen. Es ist ein großer Bedarf da. Unterstützt die INI. Wir sehen vielleicht von außen profesh aus, aber Leute, wir brauchen euch. Wir brauchen Unterstützung. Bitte, bitte wendet euch, wenn ihr was könnt, wenn ihr was machen wollt, euch irgendwie einbringen wollt. Kommt auf uns zu, schreibt uns an. Wir haben Mail, wir haben eine Website, wir haben Instagram. Folgt uns alle auf Instagram, muenchen.oez.erinnern. Bitte, bitte, ich will ganz viele Follows sehen, 2000
oder mindestens.
Ja. Genau, da könnt ihr einfach up to date bleiben, auch über den Jahrestag hinaus. Aber wie gesagt, zeigt eure Solidarität. Liebe Hörerin von Chai, mal ehrlich, seid mal ehrlich, nehmt euch ein Herz, kommt. Wir sind euch unendlich dankbar für eure Solidarität.
Oh, mir fehlen die Worte.
Ja,
ich
auch.
Bin gerade so richtig gerührt
und richtig, ja.
richtig Gänsehaut gerade. Oh,
du hast die wichtigsten Punkte auf jeden Fall am Ende nochmal angesprochen, weil ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass wir unbedingt sagen müssen, wo ihr die Initiative München OEZ erinnern unterstützen könnt. Du hast schon alle Social
Spenden.
Web genau Auftritte genannt, aber Spenden, das ist natürlich auch ein Thema.
Geld.
Ja, nee, wir brauchen ihr
Cash.
Wisst alle, und
Para
geht nix.
Ja,
genau.
Dinero.
Also,
genau,
was
auch.
Gibt's noch? Okay, para.
Ach, nee, aber auch diejenigen, die eben nicht aus verschiedenen Gründen
die
nicht kommen
genau,
können.
Die Zeit
ja?
nicht haben, auch sich im Laufe des Jahres irgendwie wirklich einzubringen mit ihrer eigenen. Kann ja an vielen Sachen liegen,
ja,
aber vielleicht habt ihr ein bisschen was übrig am Ende des Monats. Ja, und könnt das einfach überweisen. Das ist alles, findet ihr auch auf der Website von München OEZ erinnern. Könnt ihr einfach danach suchen und dann kommt ihr direkt erstes Suchergebnis kommt ihr auf die Website und da findet ihr dann auch alle Links zu den Spenden. Wir verlinken auch alles in den Shownotes. Ich habe mir auch gemerkt, wir verlinken Deradikalisierungsangebote, wir verlinken die Initiative, die ganzen Social-Kanäle, die Website und
genau, die Podcasts, die wir hier genannt haben.
Und die Podcasts, die wir genannt haben, genau. Da könnt ihr euch auch noch mal tiefer damit beschäftigen, weil jetzt in dieser Folge reicht es nicht aus, dass wir uns wirklich mit den Vorder- und Hintergründen von dieser Tat beschäftigen. Da gibt es eben diesen Terror am OEZ-Podcast, das ist ein Spotify-Original, schnell produziert von der Süddeutschen Zeitung. Und wenn ihr den noch nicht gehört habt, was ich nicht fassen kann, dann
unbedingt hören, genau.
Patricia, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, auch im Namen der Angehörigen, dass du hier für uns oder auch für die INI sprechen durftest. Wir wissen das sehr zu schätzen.
Ich will mich bei euch vom ganzen Herzen bedanken, dass ihre Plattform den Angehörigen Überlebenden der Initiative zur Verfügung stellt. Und das trägt auch einen Teil dazu bei, zu unserem Slogan für dieses Jahr, We Will Shine for These Nine. Danke euch dafür.
Danke dir. Und uns bleibt dann nur noch zu sagen,
Hoschtöckerin. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns erst im September wieder. Wir legen jetzt eine kurze Pause, eine Plause.
Eine Plauderpause ein.
Eine Plauderpause, genau. Über den August und produzieren für euch vor. Und dann hören wir uns im September wieder. Und
Gürtelschürüs.
Wir sehen uns am Montag, 22.07.
Um 17 Uhr am Denkmal in der Hanauer Straße. Bis dahin.
Do widzenia.
Das war Chai mal ehrlich. Ein Podcast von und mit Shahika Tittig und Hülya Weller. Produktion, Musik, technischer Support, Raphael Weller.